Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer.
Und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute haben wir mal wieder ein schönes Ereignis für euch in petto. Prinzessin Ines von Schweden wurde vergangenes Wochenende getauft. Sie ist die 4 Monate alte Tochter von Prinzessin Sophia und Prinz Carl Philipp von Schweden. Es gab natürlich viele emotionale Momente. Mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarino spreche ich heute aber nicht nur über die Taufe, sondern auch über die Hürden und Highlights der Liebe von Ines royalen Eltern. Denn so viel kann ich schon mal verraten. Mama Sophia hat eine ganz schön pikante Vergangenheit als Glamour-Model und Reality-Star.
Aber bevor wir auf die schwedischen Royals eingehen, schauen wir mal, was in der Welt der Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight.
Ja, wir hoffen zwar eigentlich, dass es sich bei dieser Nachricht nur um ein Gerücht handelt, aber wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten, denn bei Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom scheint es hinter den Kulissen gewaltig zu kriseln. Das einstige Traumpaar Hollywoods soll laut mehrerer US-Medien kurz vor dem Liebesaus stehen. Wer sich erinnert, die beiden sind eigentlich schon seit 6 Jahren verlobt und wurden 2020 auch Eltern ihrer süßen Tochter Daisy. Doch der Weg zum Traualtar blieb bisher steinig, denn die geplante Hochzeit in Japan fiel pandemiebedingt ins Wasser. Weitere Pläne sind dann auch im Sand verlaufen.
Tja, und jetzt soll leider auch die Liebe auf der Strecke geblieben sein. Aus dem Umfeld heißt es, dass sich das Paar entfremdet haben soll. Während sich Katy Perry auf ihre musikalische Karriere konzentriert hatte, war Orlando zuletzt viel unterwegs für internationale Dreharbeiten. Die räumliche Distanz sei dann halt auf Dauer nicht gut gewesen für die Beziehung, heißt es. Außerdem seien die beiden doch sehr unterschiedlich. Sie, die laute, exzentrische Popsängerin, er, der eher introvertierte Schauspieler, der auch gerne mal seine Ruhe hat. Naja, noch haben sich weder Perry noch Bloom zu den Gerüchten geäußert, aber man hat die beiden schon lange nicht mehr gemeinsam gesehen und in Hollywood sind ja Schweigen und keine öffentliche Liebesbekundungen manchmal lauter als jedes Statement. Ob das einstige Glamour-Paar eine letzte Chance wagt oder nun getrennte Wege geht, wir werden es euch auf jeden Fall berichten.
Kommen wir aber zu einem anderen Paar, das glücklicherweise noch auf Wolke 7 schwebt, nämlich Hollywood-Hottie Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon. Der Schauspieler ist ja gerade auf großer PR-Tour seines neuen Films F1 und beweist dabei mal wieder, dass Stil und Coolness keine Altersgrenze kennen. Jeden Tag zeigt sich Pitt in einem neuen angesagten Look und wird dabei begleitet von seiner wunderschönen Ines.
Ja, und die gemeinsamen Auftritte sind wirklich wunderschön anzusehen, denn das Paar zeigt sich so verliebt wie schon lange nicht mehr. Sie strahlen bis über beide Ohren, sie tauschen immer wieder verliebte Blicke aus, sie halten die ganze Zeit Händchen. Also man merkt richtig, wie glücklich die beiden sind und vor allem auch, wie stolz Brad Pitt auf seine Freundin ist, die er jetzt auch wirklich mal der ganzen Welt offiziell zeigen möchte.
Ja, und jetzt kommt's. Angeblich steht eine baldige Verlobung bevor. Pitt hat ja ehrlich gesagt nicht die besten Erfahrungen mit der Ehe gemacht, wenn wir uns mal an sein Scheidungsdrama mit Angelina Jolie erinnern. Aber nichtsdestotrotz will er laut US-Medien unbedingt nochmal mit seiner Ines vor den Traualtar treten. Diese Hochzeit können wir jetzt schon kaum erwarten.
Das stimmt, aber wir müssen leider zum Schluss noch über unser Sorgenkind der Woche sprechen, Popstar Justin Bieber. Wie schlecht steht es um den Sänger wirklich? Das fragen sich gerade seine rund 300 Millionen Instagram-Follower. Denn das, was er regelmäßig veröffentlicht, ist wirklich bedenklich. Fast täglich postet er kryptische Zeilen und verwirrende Fotos. Mal zeigt er sich mit einem verheulten Blick, mal mit einem Joint, mal mit einer Bong. Dann postet er wieder wilde Bibelverse, dann wieder Schwarz-Weiß-Schnappschüsse mit leerem Blick. Also es ist irgendwie besorgniserregend.
Ja, und jetzt hat er unter anderem wieder geschrieben, die Leute sagen mir dauernd, ich sollte mich um Heilung bemühen. Glaubt ihr nicht, dass wenn ich mich in Ordnung hätte bringen können, ich das längst gemacht hätte? Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe. Für mich klingt es eigentlich nach einem Hilferuf, oder?
Absolut. Und ich will da jetzt auch niemanden irgendwie eine Schuld zu weisen, weil es ist immer schwierig, wenn ein Familienmitglied oder ein Partner mit der mentalen Gesundheit zu kämpfen hat. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, wieso da keiner eingreift. Vor allem, weil er ja wirklich seit längerem ständig wilde Dinge in den öffentlichen Medien postet und natürlich auch, wie seine Ehefrau Hailey zu all dem steht. Denn die macht ja auf Instagram eher auf heile Welt und wirkt auch immer wie das absolute Gegenteil. Also sie ist ja komplett kontrolliert, immer perfekt gestylt, auch karrieretechnisch ist sie ja total auf Erfolgskurs. Wir erinnern uns, sie wurde ja kürzlich Milliardärin, weil sie ihr Kosmetikunternehmen verkauft hat. Also man blickt da nicht so ganz durch, wie es im Leben der beiden aussieht. Aber wir hoffen natürlich, dass Justin schnell wieder seinen Weg findet, beziehungsweise ja, Hilfe von außen bekommt.
Ja, ich bin noch ganz berührt von den zuckersüßen Fotos, die uns hier über das Wochenende erreicht haben. Darauf zu sehen ist vor allem die im Februar geborene Prinzessin Ines. Sie ist das jüngste und vierte Kind von Prinzessin Sophia und Prinz Carl Philipp von Schweden und außerdem die so ersehnte erste Tochter der beiden. Wir wollen natürlich alle Highlights von der Taufe wissen und auch erfahren, was hinter der Liebesgeschichte der beiden steckt. Ganz leicht hat es das Paar aufgrund ihrer Vergangenheit unter anderem als Reality-Star nämlich nicht. Wer zu all dem bestens Bescheid weiß, ist meine liebe Kollegin Antonia Barbarino. Daher erstmal herzlich willkommen, liebe Antonia. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Lilly, ich freue mich.
Ja, Antonia, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die Bilder von Ines Taufe so gerne gesehen. Nimm uns doch daher mal gerne mit nach Schweden und erzähl uns, wo und wie genau die Taufe stattgefunden hat.
Ja, Lilly, wir haben so lange drauf gewartet, dass es mal wieder ein royales Großereignis gibt. In der letzten Zeit war ja so die royale Welt eher von Skandalen und vielen Krankheiten geprägt. Und jetzt gab es endlich mal wieder so einen schönen Anlass.
Absolut.
Ja, deswegen war unsere Vorfreude auch groß. Du hast es ja schon angesprochen, die Tochter von Prinz Carl Philipp und Prinzessin Sophia wurde am 13. Juni in der Schlosskirche Drottningholm bei Stockholm getauft. Und zwar auf den Namen Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia. Also einmal, um ihren ganzen Namen auszusprechen. Ja, und du hast schon die Liebesgeschichte des Paares angesprochen. Die spielte auch bei der Taufe eine Rolle, denn es war ein ganz besonderes Datum, der 13. Juni, denn es war auch der 10. Hochzeitstag des Paares. Und wie bei Taufen oder anderen royalen Großereignissen üblich, folgen die einem royalen Programm oder Ablauf. Und so war es auch bei der Taufe von Ines, vor allem bei dem Taufkleid, das sie anhatte. Das ist nämlich schon seit Jahrhunderten das Taufkleid der schwedisch-royalen Täuflinge. Also ihr Vater Carl Philipp hat das schon getragen, Carl Gustav von Schweden, der König, und eben auch ihre Brüder und ihre Cousinen und Cousins, also fast alle. Und das Besondere ist, dass auf der Innenseite des Kleides alle Namen eingestickt sind, die das Taufkleid schon mal getragen haben.
Ist es deshalb auch so lang? Ich finde es immer so überraschend lang. Wahrscheinlich deshalb, damit alle Namen nach unten hin Platz haben, oder?
Das kann sein. Ja, es ist halt auch natürlich ein Erbstück, das es seit Hunderten von Jahren gibt. Und damals war das natürlich auch noch viel prunkvoller und besonderer. Vielleicht ist es deswegen auch so lang.
War damals Trend einfach. Ja. Bei einer Taufe stellt sich natürlich immer die Frage, wem kommt die Ehre zuteil, Pate zu werden? Für wen haben sich denn Carl Philipp und Sophia entschieden?
Ja, also die kleine Ines hat 5 Taufpaten und Taufpatinnen. Neben Freunden des Paares und der Königsfamilie haben sie eben auch Carl Philipps Nichte, Prinzessin Estelle, ausgewählt. Sie ist ja die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Kronprinz Daniel und wird ja auch einmal die Königin von Schweden werden. Und trotzdem war die Wahl eher ungewöhnlich, weil sie ist ja noch relativ jung, also 13 Jahre alt. Aber das zeigt eben, dass Carl Philipp jetzt schon so viel Vertrauen irgendwie in seine Nichte hat und ja, sie einfach auch jetzt schon bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das besonders Schöne ist, dass Carl Philipp selbst 2012 bei Estelles Taufe ihr Taufpate war. Also das ist ein schöner Familienkreis, der sich da irgendwie schließt.
Estelle ist ja erst 13, sie muss ja daher auch schon ein bisschen aufgeregt gewesen sein. Konnte man das ablesen oder konnte man auch ablesen, wie sich vielleicht die Beziehung zwischen Täufling und Patin mal entwickeln wird?
Ja, also in der Kirche war sie schon sehr aufgeregt, das hat man auch gemerkt. Und auch als sie nach vorne ging, um dann Ines quasi zu segnen. Aber danach, als so die erste Aufregung ein bisschen abgeflacht ist und die ganze Familie zum Familienfoto auf der Treppe gestanden ist, gab es so einen süßen Moment zwischen den beiden, wo Estelle ihre Cousine so über das Köpflein streicht. Und man merkt schon, dass sie jetzt schon irgendwie so ein sehr starkes Band haben und Estelle sehr liebevoll zu ihr ist. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Estelle diese Aufgabe als Patin wirklich gut meistern wird und immer an Ines Seite sein wird, wenn sie mal Hilfe braucht.
Da können wir an dieser Stelle auch mal auf die Tatsache hinweisen, dass das Talent als Patentante Estelle ja eigentlich praktisch in die Wiege gelegt wurde, weil ihre Mutter, Kronprinzessin Victoria von Schweden, gilt mit sage und schreibe 19 Patenkindern, nämlich offiziell als Taufpatin Europas. Unter ihren Patenkindern befinden sich ja auch 8 Royals, unter anderem etwa Prinzessin Amalia der Niederlande, Prinz Alexander von Schweden, also Ines großer Bruder, und auch Mette Marits Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen. Also konnte sich Estelle bestimmt schon ganz viel von ihrer Mama abschauen. Jetzt aber zurück zur Taufe. Was war denn der emotionalste Moment für dich?
Also es gab ganz viele. Natürlich war es sehr eher süß als emotional, dass man die kleine Ines immer wieder beobachten konnte. Und ja, sie war ganz süß, hat auch immer wieder so ihr Ärmchen ausgestreckt, als würde sie irgendwie winken, so ganz royal-mäßig. Aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass es eben auch der 10. Hochzeitstag war von Karl Philipp und Sophia. Und da gab es auch 2 Anekdoten an ihre Liebesgeschichte. Also erstmal hatte Karl Philipp in seiner traditionellen Uniform natürlich auch Manschettenknöpfe an. Und dort war ganz klein der Name Sophia eingraviert. Und Sophia wiederum hat Karl Philipp oder die ganze Taufgesellschaft überrascht, weil beim Einzug zur Taufe wurde das Lied Bis zu meinem letzten Atemzug gespielt. Das hatte sie damals für die Hochzeit selbst komponiert und ihn damals überrascht bei der Feier. Und jetzt wurde es quasi nochmal gespielt und es war damals ein Liebesbeweis an ihren zukünftigen Mann. Und heute war es irgendwie so ein Versprechen für ihre Tochter, immer für sie da zu sein.
Wer ja bestimmt auch ganz viel für sie da sein wird, das sind ihre 3 großen Brüder. Prinz Alexander, der ist 9, Prinz Gabriel 7 und Prinz Julian, erst 4. Bevor die aber so richtig Verantwortung übernehmen müssen, dürfen sie erstmal Kinder sein. Wie waren die denn so drauf bei der Taufe?
Ja, also Alexander und Gabriel waren sehr brav, so ganz die großen Brüder mäßig, haben sich auch so verbeugt in der Kirche und saßen brav irgendwie auf ihren Stühlen. Und Prinz Julian, ja, der muss sich, glaube ich, an seine Rolle als großer Bruder erst noch gewöhnen. Der ist so ein richtiger Wirbelwind. Der hat immer wieder versucht, seine kleine Schwester Ines so ein bisschen zu ärgern. Also wollte ihr so in die Backe kneifen oder hat das Taufheft so auf ihren Kopf
gelegt. Die Backen laden aber auch dazu ein.
Ja, das stimmt. Also eigentlich kann man es ihm nicht übel nehmen, weil da will man irgendwie schon da kneifen.
Auf jeden Fall.
Genau, und dann war auch für die 3 ein großer Moment gekommen, weil die durften nämlich das Weihwasser einschenken in das Taufbecken. Das ist auch ein ganz besonderes Wasser. Das stammt nämlich aus einer Quelle auf der Insel Öland, wo die schwedischen Royals ja immer ihre Ferien verbringen. Auf jeden Fall war es aber so, dass dort ein Foto entstanden ist, wo man erst nur die 2 größeren Brüder Alexander und Gabriel erkennt. Und dann, wenn man ganz genau hinsieht, sieht man, dass auch Julian dabei war, der so mit seinen kleinen Fingerchen hinten noch diesen Weihwasserkelch hält, aber kaum über das Taufbecken schauen kann. Ja, aber es war trotzdem sehr süß und Sophia und Karl Philipp haben ihn auch immer so mit einem liebevollen Lächeln dabei beobachtet, wie er da irgendwie seine Faxen macht.
Ja, dass man mit Kindern nicht alles planen kann, ist ja eh klar und die Schweden scheinen ja auch sehr locker damit umzugehen. Und diese Gelassenheit haben sie, glaube ich, auch schon bei Ines Namensverkündung kurz nach ihrer Geburt gebraucht, denn da ist auch ein kleines Malheur passiert.
Ja, also ich finde, man kann schon sagen, dass im schwedischen Königshaus jetzt nicht so ein striktes Protokoll herrscht, wie zum Beispiel im britischen oder im spanischen Königshaus. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn in Schweden ein neues Mitglied der Königsfamilie geboren wird, gibt es sehr wohl einen Ablauf, der festgelegt ist. Der Name des Kindes wird quasi nicht von den Eltern bekannt gegeben, sondern von einer Sitzung eines Rates vom König. Und der Name wird bis dahin auch geheim gehalten. Also nicht mal der König weiß den Namen. Ja, und so ist es dann diesmal passiert, dass König Karl Gustav bei der Namensverkündung und aufgrund seiner leichten Legasthenie den Namen falsch vorlas. Das hat ihm dann aber keiner übel genommen, er hat sich dann auch entschuldigt und ja, wie du sagst, es wurde mit einer schwedischen Gelassenheit genommen.
Aber weiß man, wie er sich versprochen hat? Hat er Ina gesagt oder Ingrid?
Nee, er hat einfach da so ist über den Namen gestolpert und gestottert, genau. Also man hat gemerkt, dass er wirklich auch den Namen nicht davor wusste.
Aber die Geburt von Ines hat sowieso alles überstrahlt. Ja. Wie sieht's denn bei der Taufe aus? Sind da kleine Malheure passiert?
Also bis auf diese kleinen Ärgerattacken von Prinz Julian eigentlich nicht. Es gab jedoch unter den Gästen eine umstrittene Person, die da war, und zwar Patrick Sommerlath. Er ist ja der Neffe von Königin Silvia und er fiel ja so ein bisschen in Ungnade, weil er 2023 beschuldigt wurde, quasi Sex gekauft zu haben. Also Prostitution ist in Schweden, beziehungsweise wenn man Prostitution in Anspruch nimmt, ist das in Schweden illegal. Und er soll da eben in einem Stockholmer Thai-Massagesalon sich da Dienste erkauft haben. Und das Problem war, dass er dann sogar ins Ausland danach noch geflohen ist, um sich dieser polizeilichen Ermittlungen zu entziehen. Karl Gustav und Silvia haben das damals natürlich auch verurteilt und haben auch versichert, dass sie die Ermittlungen unterstützen. Und jetzt ist es so, dass er seitdem halt versucht, sich das Vertrauen der Königsfamilie zurückzugewinnen. Und das macht er eben auch über den Weg über Sophia, weil die beiden sich eigentlich immer recht gut verstanden haben. Und er war auch schon bei dem Geburtsgottesdienst kurz nach Ines Geburt dabei und jetzt eben auch wieder bei der Taufe.
Ich meine ihn aber auf Krücken gesehen zu haben, oder?
Genau, er kam mit einer Krücke, er hatte wohl eine Beinverletzung, aber was genau da passiert ist, das weiß man nicht.
Vielleicht zu fest massiert, naja.
Ja, manchmal ist Familie eben Familie, egal was passiert. Aber jetzt wollen wir mal darauf zu sprechen kommen, wie Karl Philipp überhaupt zu seiner kleinen Familie gefunden hat. Was ist denn darüber bekannt, wie sich er und Sophia kennengelernt haben?
Also die beiden haben da mehrmals darüber gesprochen. Es gibt auch zwei verschiedene Versionen, aber so die Geschichte, die so am wahrscheinlichsten ist oder stimmt, ist, dass sich die beiden 2009 in einem Restaurant kennengelernt haben. Also Sophia war dort zusammen mit einer Freundin und wurde dann an den Tisch von Karl Philipp quasi eingeladen mit ihm und seinen Freunden. Sie erinnert sich an die Zeit damals, also an das erste Zusammentreffen, dass sie Hallo gesagt haben und dass sie natürlich wusste, wer er war. Und sie total verzaubert war, weil sie dachte, so geht es natürlich jedem Mädchen, die ihn trifft, weil er war damals der heiß begehrteste Junggeselle des Landes. Dann haben sie sich erneut getroffen, wieder mit Freunden beim Essen. Und ja, dann ist zwischen den beiden erstmal eine Freundschaft entstanden. Die blieben in Kontakt, auch als sie eine Zeit lang in New York lebte. Und 2010 bestätigte dann auch der Palast, dass die beiden eine Beziehung haben. Und ja, dann folgte 5 Jahre später die Hochzeit.
Ich finde aber sehr interessant, dass sich diese Erzählung vom Essen gehen gehalten hat, weil kurz nach ihrem Kennenlernen oder nach Bekanntwerden ihrer Beziehung gab es auch Gerüchte, sie hätten sich auf einer Party kennengelernt im Club, was ja natürlich auch ein bisschen anrüchiger ist als jetzt beim Essen gehen. Wäre es denn wahrscheinlich gewesen, Sophia auf einer Party zu treffen?
Ja, damals schon. Also vor ihrer Beziehung mit Karl Philipp arbeitete sie als Yogalehrerin und auch als Model. Und ja, ich meine, sie ist wie jede junge Frau, hat sie damals auch das Nachtleben geliebt und hat getanzt und irgendwie eine gute Zeit gehabt. Und ob die beiden sich jetzt in einer Bar oder in einem Restaurant, das in später Stunde zur Tanzbar wird, treffen oder in einer Disco. Ich glaube, so viel Unterschied ist da wahrscheinlich auch nicht mehr.
Und kann auch niemand feststellen. Aber es ist ja auch interessant, sie hat nämlich ja ihr Partyleben auch auf einem Blog festgehalten in New York mit ihrer besten Freundin. Da war das dann auch noch eine Zeit lang nachzulesen, was sie so erlebt hatte und dass sie eben so ein Partygirl war. Jetzt gibt's diese Blogs nicht mehr, sie sind nicht mehr zu finden. Aber man weiß noch, dass das auf jeden Fall so war. Also ganz vergisst das Internet zum Glück nicht. Und dann gibt es ja auch noch einen anderen interessanten Aspekt in ihrer Biografie. Sie hat ja zum Beispiel auch im Reality-TV gearbeitet.
Genau, sie war eben mal Teilnehmerin der schwedischen Reality-TV-Show Hotel Paradise. Also das ist ein klassisches Dating-Format, wo man an einem malerischen Ort ist und dann versucht, die Liebe seines Lebens zu finden. Sie hat aber nicht nur dort teilgenommen, sondern auch als Model gearbeitet. Und da kam eben, als die Beziehung zu Karl Philipp öffentlich wurde, so alles irgendwie ans Licht, sag ich mal. Sie hat da nämlich mal für das Magazin Slits etwas freizügiger posiert, also mit einem Bikinihöschen, und hatte dann eine Schlange vor der Brust und hatte dann auch in Schweden eine Zeit lang den Spitznamen Miss Slits. Ja, und sie bekam dafür relativ viel Hass und Häme, weil viele Leute halt sagten, sie sei einfach nicht standesgemäß für Karl Philipp und dass sie eben nur für Ruhm und das Geld mit ihm zusammen wäre.
Hat sich Sophia denn mal zu dieser Vergangenheit geäußert?
Ja, also sie hat vor der Hochzeit mal in einem Interview dazu Stellung genommen und hat eben gesagt, dass es für sie nicht wirklich Fehler waren, sondern halt eine Lebenserfahrung. Und ich sehe das auch so, man kann ja auch damals noch nicht wissen, dass man irgendwann mal den schwedischen Prinz kennenlernt. Und wieso sollte man dann nicht dazu stehen, was man davor gemacht hat?
Man kann also sagen, Sophia und Karl Philipp haben diesen anfänglichen Aufschrei um diese Beziehung einfach ausgesessen, oder?
Ja, also Karl Philipp hat immer zu ihr gestanden, hat sie da auch beschützt. Und ich würde schon sagen, dass Sophia über diese 10 Jahre ihrer Ehe bewiesen hat, wie ernst sie es mit Karl Philipp meint. Und sie hat sich auch seitdem keinerlei Skandale geleistet. Eher im Gegenteil, sie hat sich zum Vorzeigeroyal entwickelt und ist auch mittlerweile einer der beliebtesten schwedischen Royals.
Was ja auch viele Medien dann gerne außen vor gelassen haben, sie hatte ja auch ein Wirtschaftsstudium in der Tasche. Also sie hat jetzt nicht nur ein Wildlife in New York gelebt. Wann hat man denn das erste Mal so richtig realisiert, Sophia gehört jetzt zur Königsfamilie?
Also so richtig angekommen und so richtig akzeptiert in der Gesellschaft wurde sie 2014. Da durfte sie nämlich Karl Philipp, ihren damals Verlobten, zur Parlamentseröffnung in Stockholm begleiten. Das ist ein politischer Termin, der eigentlich nur, sag ich mal, Vollblut-Royals vorbehalten ist. Also weder Kronprinz Daniel noch Chris O'Neill durften vor der Hochzeit daran teilnehmen. Aber Karl Gustav hatte eine Ausnahme gemacht und ja, das bewies auch, wie viel Vertrauen er in sie hatte. Und sie hat auch sich auch einmal zu dem ersten Treffen zwischen ihr und Karl Gustav und Silvia geäußert und meinte, dass sie da zusammen gegessen haben und die beiden auch ihr sehr offen und nicht voreingenommen gegenüber waren. Also zwischen denen bestand eigentlich von Anfang an eine gute Beziehung.
Und das sieht man ja jetzt auch, weil auch Karl Gustav und Silvia waren wirklich sehr süß mit der kleinen Ines bei der Taufe, oder? Was hat man da gesehen?
Genau, also Karl Gustav, der wirkt ja eher immer so ein bisschen stoisch und ich sag mal harte Schale, weicher Kern. Aber als er seiner kleinen Enkelin diesen Orden angesteckt hat, also einen Orden verliehen hat bei der Taufe, strich er ihr auch so über das Köpfchen und wirkte dabei ja so ganz glückselig, irgendwie so ganz weich, wie man ihn gar nicht kennt. Und Silvia sowieso schwebt auf Wolke 9, sage ich jetzt mal, weil das ist ihr 9. Enkelkind.
Wahnsinn.
Und die freut sich natürlich immer wieder und es ist ja auch logisch.
Ja, es ist immer so schön zu hören, wenn eine Liebe Hindernisse bis hin zum Happy End für die ganze Familie überwindet. Aber wie ist denn sonst die Stimmung so allgemein bei den Schweden? Madeleine ist ja zum Beispiel wieder zurück aus den USA.
Also man kann sagen, die erleben gerade ihren Sommer des Glücks eigentlich. Madeleine ist, wie du sagst, zurückgekehrt in ihre Heimat nach Schweden, zusammen mit ihrer Familie, also mit ihren 3 Kindern und mit Chris O'Neill. Ganz zur Freude natürlich von Königin Silvia, weil die beiden ja auch eng zusammenarbeiten in ihrer Childhood Foundation. Und sie launcht ja auch dann im September schon ihre Beauty-Marke Minlen, die sie zusammen mit Veleda gegründet hat.
Da gab es aber ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Beauty-Marke, weil sie musste dafür einen anderen Namen verwenden, weil man darf eigentlich nicht auf royale Namen, glaube ich, eine Marke anmelden, oder?
Genau, also das ändert sich gerade alles so ein bisschen. Sie gehört quasi zur Königsfamilie, aber nicht zu den sogenannten Working Royals, die jetzt ständig Termine wahrnehmen müssen im Namen der Krone. Und deswegen muss sie natürlich auch irgendwie ihr Geld verdienen. Und jetzt hat sie unter ihrem Mädchennamen Madeleine Bernadotte eben diese Marke mitgegründet, aber das wurde auch vom Hof bestätigt, dass das alles okay ist und erlaubt und da keine Diskrepanzen herrschen.
Ja, das freut mich doch alles zu hören. Und Victoria und Daniel führen auch nach wie vor ihr Leben als Mr. und Mrs. Perfect, oder?
Ja, also bei denen gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen. Die sind total glücklich. Jetzt natürlich mega stolz, dass Estelle diese Aufgabe als Patin bekommen hat. Und ja, es schwebt natürlich trotzdem immer so ein kleiner Schatten über den beiden, weil Daniel ja immer noch sehr krank ist und er eigentlich bald schon wieder eine neue Niere bräuchte.
Aber wie war das? Sie hatte ihm damals eine Niere gespendet.
Nein, sein Vater hatte ihm
Vater,
die Spende,
okay.
Genau. Und eine Spenderniere hat ja auch nur ein begrenztes Leben, sage ich mal. Deswegen wird da früher oder später mal wieder ein kleines Tief anstehen. Aber bis dahin, ja, die beiden sind ein Herz und eine Seele und werden das auch wieder meistern.
Ja, ich sag dir, das wirkt alles nur so glücklich, aber ich bin mir sicher, auch da kriselt es irgendwo hinter den Palastmauern, wovon wir auch bald wieder hören werden. Und dann bist du auch wieder hier zu Gast, liebe Antonia.
Gerne.
Und damit herzlichen Dank, dass du heute hier warst und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Eat the World, der perfekte Tipp für alle, die ihre eigene Stadt mal ganz neu entdecken wollen. Mit Eat the World erlebt ihr kulinarische Stadtführungen und außergewöhnliche Stadterlebnisse in über 50 Städten in ganz Deutschland. Von kulinarischen Stadtführungen über historische Rundgänge bis hin zu spannenden Outdoor-Escape-Games, da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Touren werden von Eat the World selbst entwickelt und mit ganz viel Liebe organisiert. Ihr entdeckt versteckte Ecken, echte Geheimtipps und viele Orte, an denen man als Tourist normalerweise vorbeilaufen würde. Und das Beste, als Hörerin von Bunte Menschen Podcast bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Touren. Gebt bei der Buchung einfach den Code BUNTE15 ein, gültig bis Ende Juli. Schaut mal auf der Website vorbei, sie lautet eat-the-world.com. Sucht euch eure Lieblingsstadt aus und entdeckt sie mit neuen Augen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Stars und Sterne.
Eine Frau schwelgt aktuell im Babyglück. Tennisstar Angelique Kerber hat gerade die Geburt ihres zweiten Kindes Ben verkündet. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie die dreifache Grand-Slam-Siegerin als Mama ticken könnte. Angelique Kerber wird am 18. Januar 38 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Steinbock. Und der gilt generell als sehr verantwortungsbewusst, strukturiert und zielstrebig. Kein Wunder, dass sich Angelique Kerber 2016 auf den ersten Platz der Weltrangliste im Tennis spielte. Aber geht sie das Mama-Sein auch so planvoll an? Steinbock-Mamas bringen ihren Kindern früh bei, Verantwortung zu übernehmen, Termine einzuhalten und sich anzustrengen. Sie neigen zu einem eher traditionellen Erziehungsstil, bei dem Werte wie Ehrgeiz, Ausdauer und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Aber keine Sorge, auch wenn sie nach außen hin etwas pragmatisch oder gar kühl erscheinen, eine Steinbock-Mama würde alles für ihre Kinder tun. Dass sie diese Bereitschaft kennt und die sich manchmal ganz schön intensiv anfühlen kann, verriet Angelique Kerber nach der Geburt ihrer Tochter. Damals spielte sie noch aktiv Tennis und sagte, die ersten Wochen mit Baby waren wirklich hart, nachts nicht schlafen zu können und tagsüber fit sein zu müssen, aber es geht dann, weil es muss. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet daher, sie erwarten oft Perfektion von sich, liebe Frau Kerber. Im Sport bringt das nach vorne, als Mama kann das aber manchmal zu sehr unter Druck setzen, sie und auch die Kinder. Besinnen Sie sich daher immer wieder darauf, dass das Spiel auch Spaß machen soll und man aus Fehlern lernt. Dann können Sie nämlich ganz spielerisch leicht Ihr Elternglück genießen. Ja, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.